Handy wird abgenommen und dann steht das Kind mit einem Zweithandy oder mit einem Dritthandy sogar da, weil es dann eben Fake-Handy hatte. Wir jagen wie der Hund eigentlich seinen eigenen Schwanz. Ich kann mich nicht mehr auf das fokussieren, warum
also
ich eigentlich da bin.
Also Sie sind Lehrer, Digital-Supervisor und auch noch Erzieher nebenbei.
Sozusagen alles in einem und das am besten für 30 Kinder gleichzeitig. Das ist genau der Punkt, dass die Schule wieder als was Gutes angesehen wird, dass wir Lehrer helfen wollen, dass wir Lehrer da sind, um das Kind voranzubringen und eigentlich nicht, um gegen das Kind zu arbeiten und dass wir viel Zeit mit dem Kind verbringen. Ich glaube, dass wir unseren Schülern wieder mehr zutrauen müssen, indem wir konsequent und diszipliniert ihnen sagen, was Sache ist, aber auch deutlich mehr von ihnen einfordern, damit sie vorbereitet sind auf das Leben, was später hoffentlich gut auf sie zukommt.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg und heute schauen wir dorthin, wo für diese Republik der Grundstein für die Zukunft gelegt wird. Oder eben auch nicht. Es geht in die deutschen Klassenzimmer. Mein Gast ist Jonas Schreiber, Jahrgang 1994, Lehrer aus dem Raum München. Er ist ehemaliger Nachwuchstrainer im Fußball-Bundesliga-Leistungszentrum und Autor des Buches Real Talk Lehreralltag. Jonas Schreiber unterrichtet an einer bayerischen Realschule und von ihm möchte ich wissen, was passiert wirklich hinter der Klassenzimmertür? Jenseits von Idealvorstellungen, guten Hoffnungen und Parteitagsbeschlüssen. Wir sprechen über Bildschirmsucht, Eltern, die zwischen Überforderung und Überbehütung schwanken und was Schule heute eigentlich noch leisten kann, wenn sie gleichzeitig Bildungsstätte, Reparaturbetrieb und Integrationslabor sein soll. Herr Schreiber, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Schön, dass ich da sein darf.
Was macht Ihnen am meisten Sorgen, wie die Schüler, die Eltern oder die Politiker mit der Schule umgehen? Nur eine Antwort ist erlaubt.
Schwierig, die fehlende Leistungsbereitschaft von allen drei Parteien. Man kann es leider nicht auf einen direkt beziehen.
Können Sie das erklären? Woher kommt die fehlende Leistungsbereitschaft, die Sie beschreiben?
Die Eltern, dass sie deutlich mehr fordern, einfordern wie früher. Ich habe immer das passende Bild vor Augen, wenn Elternsprechtag ist und früher saßen die Eltern zusammen mit den Lehrern auf der einen Seite des Tisches und die Schüler auf der anderen Seite und heute ist es genau andersrum. Heute sitzen die Eltern am besten noch vor den Kindern und erklären dem Lehrer, was er zu tun hat. Also einmal diese Komponente ist ein großer Punkt. Dann die Schüler, die deutlich weniger leisten wollen, weil sie aber auch wissen, dass sie weniger leisten müssen, weil irgendwie kommen wir trotzdem durch, nach dem Motto. Und dann auf der anderen Seite das System, beziehungsweise wir Lehrkräfte, die die Anforderungen immer nach unten oder immer weiter nach unten schrauben, dass wir ja keinem zu nahe treten, beziehungsweise eben, dass jeder da irgendwie durchkommt.
Nicht nur Sie in Ihrem Buch, auch unterschiedliche Bildungsstudien kommen zu alarmierenden Befunden. Ein Beispiel, der IQB Bildungstrend 2024. Da wurden fast 50.000 Neunklässler bundesweit in Mathe, Bio, Chemie und Physik getestet, hält fest, dass in allen vier Fächern die Kompetenzen seit 2018 deutlich zurückgegangen sind. Auch das fachliche Interesse ist stark gesunken. In Mathematik, in Chemie und Physik geben über die Hälfte der Jugendlichen an, nur geringes Interesse zu haben. Auch die Motivation und Einschätzung der eigenen Fähigkeiten haben sich deutlich verschlechtert. Das sind nicht alles Ihre Fächer. Sie unterrichten Sport, Informatik und Betriebswirtschaftslehre. Aber trotzdem, deckt sich das mit dem, was Sie als Lehrer erleben?
Absolut. Also ich sehe die gleichen Probleme und ich glaube, das ist auch fächerübergreifend. Auch hier ein Beispiel aus dem Sportunterricht, da ich ja Sportlehrer bin und aus dem Leistungssport komme und mit Leistung eigentlich immer was Positives beziehe. Wir haben regelmäßig einen Spendenlauf und der wird auch zusätzlich benotet und da kommen regelmäßig dann Schüler so zwischen 20% und 30% dann zu mir beziehungsweise zu den Kollegen und sagen, tragen Sie mir von Haus aus die 6 ein, ich muss gar nicht laufen oder ich möchte gar nicht laufen. Heißt, dieses Problem ist in meinen Augen fächerübergreifend und warum nehme ich Sport? Weil Sport eigentlich ja kein Fach ist, der gemacht wird, um irgendeinen bestimmten Zweck zu haben, sondern der eigentlich zweckfrei ist, weil er Spaß machen soll, weil es Freude ist. Und das kann man über die verschiedenen Sportarten immer wieder entdecken. Aber das ist so das Prototyp-Beispiel, was ich immer wieder in dem Fall im Kopf habe.
Jetzt ist meine Schulzeit schon etwas länger her. Ich habe 2011 Abitur gemacht, aber ich kann mich schon noch erinnern, dass eine 6, das hat man wirklich so auf den Tod vermieden. Haben Sie eine psychologische Erklärung dafür oder ist es eine gesellschaftliche Erklärung? Woran liegt es, dass die Schüler sich freiwillig, sind ja nicht alle, aber sie haben die Fälle erlebt, sich freiwillig die schlechtmöglichste Note eintragen lassen?
Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Phänomen und richtig, wie Sie sagen, pauschalisieren darf man das auf alle Fälle nicht. Auch in den anderen Fächern darf man das natürlich nicht so pauschalisieren. Aber ich glaube, dass die Kinder relativ gut adaptieren oder aufnehmen, was bei den Eltern oder bei den Erwachsenen so im Leben los ist. Und wir stellen ja fest, dass wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt, weil Bürgergeld oder jetzt halt die Grundsicherung relativ einfach ähnlich wertend ist, wie wenn ich arbeiten würde, schlägt sich das natürlich auch auf die Kinder über. Einmal vom Mindset, in Wirtschafts- und Rechtunterricht haben wir auch viel, was möchtest du später arbeiten, wo möchtest du später hin? Und auch da sagen mir die Kinder dann, jetzt nicht durchgehend, aber immer wieder, ja, Bürgergeld ist ja auch eine super Lösung. So, und das ist natürlich ein Mindset, der sich dann in der Schule widerspiegelt. Ich muss ja nicht so viel leisten, wie ich könnte, sondern ich krieg's ja eh von der Gemeinschaft und das ist in meinen Augen der falsche Weg, weil natürlich dann die Kinder auch nicht mehr wirklich wachsen beziehungsweise irgendwas wissen wollen, sondern es ist am Ende auf bayerisch gesagt wurscht, was ich tue, weil ich komme eh durch mit den Noten. Es gibt vielleicht hier nochmal eine mündliche Note oder hier nochmal ein Referat, was ich halten kann. Hauptsache es funktioniert irgendwie so. Jetzt hat nicht falsch verstehen, es fallen natürlich auch Schüler durch, so ist es nicht, aber die Hemmschwelle ist da deutlich geringer geworden, wie früher, wenn ich mich da mit Kollegen unterhalte, die dort deutlich länger auch im Schulwesen schon tätig sind.
Was macht das mit Ihnen, wenn so ein junger Mensch vor Ihnen steht und sagt, ach ja, ich kann ja eigentlich auch arbeitslos sein und vom Staat leben?
Extrem zermürbend und deshalb bin ich jetzt bei Ihnen und deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich der Meinung bin, dass das einmal einen selber nicht befriedigt als Menschen, weil ich möchte ja eigentlich mehr wachsen, ich möchte besser werden, ich möchte mehr verstehen, ich möchte ja selber eine bessere Persönlichkeit am nächsten Tag haben, wie gerade eben. Und das vermisse ich einmal auf der einen Seite und natürlich dann auch auf meiner Seite aus individuellem Schutz muss ich für mich auch schauen, weil wenn ich jetzt sehe, dass die Schüler so in den Tag hinein leben und am Ende denen alles egal ist, macht es natürlich auf Dauer auch keinen Spaß, selber dann zu unterrichten, beziehungsweise die Fächer, wo man brennt, rüberzubringen. Und das sehe ich dann auch an Kollegen, die schon länger dabei sind, die dann irgendwo abgestumpft sind. Und das ist genau das, was ich nicht haben möchte. Und darum jetzt so mein Versuch, hier etwas zu ändern.
Also Ihr Buch ist sozusagen auch ein Weckruf.
Das sollte das Ziel sein mit verschiedenen Geschichten, wo eben immer wieder auf dieses Verweigern von Leistung beziehungsweise weniger leisten wollen hingewiesen wird in unterschiedlichen Teilbereichen.
Ich habe noch sehr eindrücklich vor Augen, wie Sie in Ihrem Buch von Elternabenden mit, Zitat, menschenleeren Fluren schreiben. Von digitalen Elternabenden mit nur 15 Teilnehmern bei 700 Schülern und von Eltern, die zwar keine Zeit für ein Gespräch mit ihnen haben, aber dann doch sehr viel Energie für Beschwerdebriefe und WhatsApp-Hetze. Können Sie uns eine Szene schildern, wo Sie gemerkt haben, hier läuft was in der Zusammenarbeit Eltern-Schule gerade grundlegend schief?
Ja, das war so der Anstoß, warum ich das Buch geschrieben habe. Und zwar eine Geschichte, da gab es einen Schüler, der ist in der 9. Klasse, also ein Jahr vom Abschluss, bereits einmal durchgefallen gewesen und hat den externen qualifizierten Hauptschulabschluss auch schon vermasselt. Und er war da bei mir und wenn er die Jahrgangsstufe erneut nicht schafft, dann geht er ohne Schulabschluss aus seiner Schullaufbahn raus. Und da ich natürlich das nicht unbedingt möchte, habe ich versucht, da viel zu intervenieren und viel zu tun. Die Noten haben sich leider nicht verbessert. Jetzt hat nicht nur bei mir im Fach, sonst könnte man sagen, der Herr Schreiber macht natürlich jetzt hat nicht immer alles richtig. Das ist auch richtig so, aber bei den anderen war es leider auch so. Und da war die Gefahr eben, dass er wieder durchfällt. Und dann habe ich eines Tages eine E-Mail vom Vater bekommen und die Schulleitung auch, dass ein Gespräch doch anstehen würde, warum, wieso, weshalb der Schüler immer noch so schlecht sei und sie würden ja sehr, sehr viel Geld in Nachhilfe investieren, dass sie das Geld einmal zurückhaben wollen würden. Dann hatten wir das Gespräch und bei dem Gesprächstermin stand da noch ein Anwalt zusätzlich da. Der wurde dann Gott sei Dank nicht zugelassen zum Gespräch. Da hat die Schulleitung sehr, sehr gut reagiert und hat mir auch den Rücken gestärkt. Aber das war so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass wir dem Schüler was Gutes tun wollen und der Schüler es partout nicht möchte. Aber um auf das Anfangsbild zurückzukommen, jetzt setze ich zusätzlich zum Vater noch der Anwalt auf die Seite vom Schüler und beschimpft die Schule, wieso wir eben es nicht hinkriegen, dass der Schüler dementsprechend gute Leistungen bringt. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, schwierig. Und dann das, was Sie gerade schon richtig gesagt haben, auch eine Geschichte, die auch da treffend ist vom Engagement der Eltern. Wir reden ja immer viel über Digitalisierung und digitale Kompetenzen und da wollen wir natürlich auch die Eltern mit ins Boot nehmen. Wir tun in der Schule natürlich sehr, sehr viel dafür. Und da war ein Medienpädagoge, so ein Digitaltrainer da, der hat mit den Siebtklässlern was gemacht. Das war auch eine sehr, sehr gute Veranstaltung, was ich mitbekommen habe, weil ich da keine siebte Klasse unterrichtet hatte. Und am Abend war ein digitaler Elternabend, der auch Monate voraus angekündigt war und wir haben ungefähr 700 Schüler und von diesen 700 Eltern plus also mal zwei, eigentlich 1400 Eltern, waren am Ende zwischen 10 und 15 Eltern dann in diesem Call am Abend dabei. Ich habe es mir auch angehört, es waren genauso viele Eltern wie Lehrer dabei, aber es waren sehr, sehr
viele. Die Eltern haben nicht geschafft, sich einzuwählen oder warum waren das so wenige?
Sie hatten kein Interesse, also die Schulleitung hat am gleichen Tag auch nochmal und es war dann eine Szene war dann auch lustig, da am Schluss konnte man noch Fragen stellen und dann hat eine Mutter in dem Chat dann gefragt, ja, wie kommt es denn, dass da nur so wenig Eltern dabei sind? Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, gute Frau, genau das ist unser Thema, worüber wir sprechen. Wir investieren Geld, wir wollen euch was Gutes tun, aber das Interesse ist halt wenig da.
Mhm. Das Stichwort Digitalisierung bestimmt den Schulalltag ja immer mehr. Sie haben in einer 8. Klasse die Bildschirmzeit der Schüler abgefragt und die jungen Leute haben im Schnitt 8 Stunden am Tag am Bildschirm verbracht. Wie haben die Jugendlichen reagiert, als sie ihre eigenen Zahlen gesehen haben? Und was hat das mit ihnen gemacht?
Als erstes sollten sie, das war im IT-Unterricht, wir unterrichten natürlich auch Medienkompetenz, als erstes sollten die sich überlegen, wie viel Zeit sie denn am Bildschirm verbringen und dann eben auf die Handyzeit mal schauen. Und da kamen auch an anderen Schulen, habe ich erfragt, zwischen 6 und 11 Stunden am Tag raus. Da waren natürlich die Augen sehr, sehr groß, wie das sein kann. Und dann haben wir halt mal durchgesprochen, wie es ist, wenn du ein paar Stunden in die Schule gehst, dann noch 8 Stunden schlafen solltest, dass dann eben nicht mehr viel Zeit bleibt für andere Dinge. Da war der Aha-Moment im ersten Moment riesig, aber dann im nächsten Moment gehe ich wieder vor die Tür und in die Pause rein und dann sitzen so gut wie die gleichen Schüler wieder am Handy, obwohl eigentlich ein Handyverbot an der Schule ist. Also die Anpassung oder die Adaption ist da nicht so, dass man dann sagt, sie verändern irgendwas daran.
Wenn man solche Geschichten hört, dann könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass die aktuelle Forderung der CDU nach einer gesetzlichen Altersgrenze von 14 Jahren für Social Media und nach Schutzzonen bzw. Handyverboten an Schulen relativ plausibel ist. Auch die SPD und andere Parteien fordern das. Kinder besonders schützen, weniger Ablenkung, weniger TikTok im Klassenzimmer. Aus Ihrer Sicht als Lehrer, wäre ein solches Social Media oder Handyverbot für unter 14-Jährige die Lösung oder ist es eher ein politischer Reflex, der an der Realität des Klassenzimmers vorbeigeht?
Kurz und knapp, nein, es ist keine Lösung. Warum? Verschiedene Gründe. Und zwar einmal, wir haben ja generell an der Schule ein Handyverbot. Also die Schüler haben eigentlich das Handy ausgeschaltet in der Hosentasche beziehungsweise im Schulranzen. Mhm. Ich kann jeden Tag trotzdem 30 bis 40 Handys einsammeln. Wir kommen da gar nicht mit daher, weil sobald wir eins eingesammelt haben, ploppt dann irgendwo wieder das nächste aus. Normalerweise geben wir es an die Schulleitung. Die Schulleitung muss dann daheim anrufen, hat also Zusatzaufwand.
Totaler Extraaufwand, den man früher nicht hatte,
volle
oder?
Kanne. Volle Kanne. Und dann ist normalerweise der Prozess, dass die Eltern es dann abholen sollen, das Handy, eben dass da ein Gefühl dafür kommt, dass es eigentlich nicht so sein sollte. Und da weigern sich natürlich viele Eltern und sagen, dass sie es gefälligst rauszugeben haben, die Kinder. Oder ein Handy wird abgenommen und dann steht das Kind mit einem Zweithandy oder mit einem Dritthandy sogar da, weil es dann eben ein Fake-Handy hatte. Wir jagen wie der Hund eigentlich seinen eigenen Schwanz. Lange Rede, kurzer Sinn, warum ich glaube, dass es keinen Sinn macht, jetzt halt ein spezielles Social-Media-Verbot zu machen. Es gibt auch eine Umfrage, wie viele Personen in Deutschland oder erwachsene Personen ein Handyverbot bzw. Social-Media-Verbot befürworten würden. Und das sind 85%. So 85% der Erwachsenen wollen eben ein solches Verbot. Dann frage ich mich, warum fange ich nicht bei meinem eigenen Kind? Ich weiß, das ist nicht einfach.
Die wollen halt, dass die Schule das übernimmt.
Ja, klar, natürlich. Trotzdem gehen wir auch wieder einen Schritt weiter. Wenn Sie mal in ein Restaurant reingehen und da mal schauen, wie Eltern mit ihren Kleinkindern, und ich spreche wohlgemerkt von Kleinkindern, 1, 2, 3 Jahre, da sitzt dann das Elternteil da, isst im Restaurant und das Kleinkind sitzt daneben und spielt mit dem Handy. Und da wird das Kleinkind nicht von sich aus gesagt haben, Mama, Papa, gib mir jetzt gefälligst das Handy, sondern die Mama, Papa werden das Handy aktiv gegeben haben, dass das Kind ja ruhig ist und sie in Ruhe essen können. Und ich glaube, da muss sich jeder wieder, darum sind wir beim Thema Verantwortung, ich glaube, da muss sich jeder bei der eigenen Nase fassen und eben bei sich anfangen, um das Ganze so zu regeln, wie es für sich notwendig wäre oder gut ist, aber nicht den Staat machen lassen, weil zu viel Staat ist da in meinen Augen überhaupt nicht die richtige Lösung.
Wenn man Ihnen so zuhört, also Sie haben gerade gesagt, Sie sind damit beschäftigt, obwohl es eigentlich ein Handyverbot gibt, Handys der Schüler einzusammeln, dann haben die Fake-Handys, dann muss die Schulleitung die Eltern kontaktieren. Eltern beschweren sich, dann haben sie Gespräche mit Eltern, Schulleitung und mit oder ohne Anwalt, je nachdem, wie das dann so läuft. Man hat das Gefühl, sie sind mehr mit diesen Drumherum beschäftigt, als mit dem Schülern im Klassenzimmer was beizubringen.
Leider hat es sehr, sehr viel Zeit dazugegeben. Speziell, wenn ich mich mit den älteren Kollegen diesbezüglich unterhalte, ist da auch die Sicht, dass die Bürokratie bzw. alles drumherum, also wir sind eher Erzieher, wobei wir eigentlich nicht Erzieher sein sollen von vielen Eltern aus, als dass wir hier Lehrer sind, die möglichst Wissen weitervermitteln.
Wenn Sie morgen im Bildungsausschuss sitzen würden, was wären Ihre Top 3 konkreten Forderungen, die Sie gern in Ihrem Bundesland und vielleicht auch in anderen umgesetzt hätten?
3 große Bausteine sind einmal Individualisierung. Und da meine ich jetzt halt nicht zwingend, dass man kleinere Klassen macht, sondern speziell, dass man am Nachmittag auch zusätzlichen Unterricht für Kinder, die besonders in einem besonderen Fach Schwächen haben, anbietet. Klar, kleinere Klassen sind super, aber das ist unrealistisch im ersten Moment. Also einmal die zusätzlichen individuellen Förderungen. Dann glaube ich, dass die Digitalisierung, wir haben ja jedem Kind ein iPad gegeben, beziehungsweise bei uns ab der 7. Klasse hat jedes Kind ein iPad. Die würde ich deutlich zurückschrauben, sondern nur noch punktuell
andere
das Ganze
Länder
machen.
Andere Länder machen das ja schon. Also die haben ja die iPads wieder und die Tablets aus dem Schulraum geholt.
Richtig, genau. Finnland ist da sehr vorgeprescht und jetzt preschen sie wieder zurück. Und das, glaube ich, ist der nächste Punkt, dass wir da nur noch punktuell das Ganze nutzen sollten und hier eben einen Mehrwert den Kindern bieten sollen. Auch hier wieder eine kurze Geschichte da dazu.
Gerne.
Wir haben ja Kontrolle theoretisch über die iPads und können die iPads sehen. Jetzt haben wir eine Klassenstärke von Pi mal Daumen 30 Kindern und ich kann meinen Unterricht halten, aber parallel soll ich auch noch gleichzeitig auf meinem iPad schauen, was tun die Kinder auf ihrem iPad. Dann habe ich hier lauter kleine Kacheln und dann auch noch parallel unterrichten, schauen, wie kann ich welchen Schüler fördern, aber auch noch schauen, dass das Kind ja nicht im Internet surft oder nochmal irgendwas anderes macht. Heißt auch hier wieder, was Sie vorhin gesagt haben, der Mehraufwand extrem. Ich kann mich nicht mehr auf das fokussieren, warum
also
ich eigentlich da bin.
Also Sie sind Lehrer, Digital-Supervisor und auch noch Erzieher nebenbei.
Sozusagen alles in einem und das am besten für 30 Kinder gleichzeitig und so, dass es allen gut geht und alle perfekt durch die Schule durchkommen. Darum glaube ich, dass wir diesen Punkt in der Digitalisierung auch einen Tick zu overpacen und da auch uns wieder mehr zurücknehmen sollten. Was ich glaube, wo Digitalisierung sehr, sehr gut wäre, auch jetzt mit KI gestützt. Es gibt ja diese Sprachlern-App Duolingo. Ich glaube, da könnte man deutlich mehr im Bildungsbereich machen, speziell im Hausaufgabenbereich. Heißt, die App registriert, welche Fächer bzw. welche Probleme hat das Kind, welche Aufgaben funktionieren noch nicht. Und diese Fächer werden KI-gesteuert dann immer wieder reaktiviert, also wiederholt und speziell dann eben auf die Schwächen eingegangen. Würde ich gleichzeitig die Hausaufgaben mit der KI umwandeln, weil ich das Problem mit der KI natürlich habe, dass die Kinder viel mit der KI dann arbeiten und die Hausaufgaben machen lassen. Aber so hätte ich das in einem Rahmen, wo das sehr, sehr produktiv genutzt werden würde.
Haben Sie noch eine dritte Forderung an den Bildungsausschuss?
Selbstverständlich. Jetzt haben wir Digitalisierung und Individualisierung.
Genau.
Und dann das dritte wäre dann die Leistungsbereitschaft bzw. den Anspruch wieder deutlich erhöhen. Auch da glaube ich, dass dieser sogenannte Pygmalion-Effekt greift. Heißt, umso höher mein Anspruch an jemanden ist, auch umso höher sind dann die Leistungen, die gebracht werden. Auch hier wieder gar nicht negativ gesehen. Heißt generell die Leistungsanforderungen hochschrauben, aber auch die Bewertungen deutlich hochschrauben und nicht in die andere Richtung gehen, dass ich sage, ich möchte weniger sehen und die gleichen Noten erhalten.
Wie das sich allerdings im echten Leben abspielt, erzählt eine Geschichte aus Ihrem Buch, nämlich die Geschichte von Ali. Ali ist sitzen geblieben, er wiederholt eine Klasse. Er hat ein gewisses Talent für Basketball, wird aber aus dem Verein rausgeworfen, weil er die anderen Kinder mobbt. Sie sprechen mit dem Trainer, die Eltern werfen ihnen danach Datenschutzverletzung vor und wollen aber gleichzeitig in einem Gespräch mit der Schulleitung, dass sie Ali doch ein Probetraining im Leistungszentrum organisieren. Können Sie diese Szene uns einmal schildern, inklusive dem Moment, in dem Sie einfach Nein gesagt haben?
Ich bin am Schluss aufgestanden und habe gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Genau, also da war auch wieder ein Schüler, der Probleme hatte, auch das Jahr wiederholen musste und nicht wieder wiederholen durfte, sonst muss er die Schule wieder verlassen. Und ja, wir wollten, dass er möglichst da gut durchkommt und haben natürlich viel probiert. Und da ich aus dem Leistungssport komme und das so kenne, dass eben wenn die Schule nicht läuft, dass dann der Sport auch reduziert wird beziehungsweise mal ein Training pausiert wird und den Trainer kannte und zufällig dann über den Weg gelaufen bin, haben wir dann eben gequatscht und kam ich so ins Sprechen, dass der Schüler dann eben nicht mehr bei ihm als Spieler ist, sondern dass er Mitspieler damals gemobbt hat und der Trainer ihn rausgeworfen hat. Und dann habe ich den Schüler halt ohne Hintergrundgedanken gefragt, was denn vorgefallen ist, weil es mich natürlich interessiert, beide Seiten möchte ich wissen. Und dann ist da eben dieser Mechanismus ins Laufen gekommen, den Sie gerade geschildert haben, dass sich dann die Eltern aufgeregt haben, wieso ich mich denn ins Privatleben einmische und dass ich mich da gefälligst raushalten soll. Da hatten wir natürlich auch wieder ein Gespräch mit der Schulleitung und am Schluss des Gesprächs fragt mich dann Vater allen Ernstes, ob ich nicht, weil ich ja die Connections hätte, ob ich nicht für seinen Sohn ein Probetraining organisieren könnte. Aber zwei Sätze davor sagte, ich soll mich gefälligst aus seinem Leben raushalten und da habe ich dann natürlich Nein gesagt. Aber diese Idiotie ist eigentlich die perfekte Story wieder, wie so das Anspruchshalten ist oder die Anspruchshaltung ist und wie dann wirklich die Realität dahinter steckt.
Die Schule ist eigentlich so zum Servicezentrum geworden.
So in der Art, ja, leider.
Gleichzeitig wird politisch bei jeder Krise, bei jedem schlechten Studienergebnis mehr Schule gefordert, mehr Ganztag, mehr Sozialarbeiter in den Klassen, mehr Prävention, jetzt auch noch mehr Medienbildung. Wo würden Sie sagen, an dieser Stelle überfordert ihr uns, überfordert ihr das System Schule?
Ich glaube, mit allen Dingen, die gerade genannt wurden, trotzdem ist jetzt dieses Medienbildungsthema oder die Medienkompetenz fließt ja in alle Fächer irgendwo ein. Also man macht es ja jetzt nicht nur in IT, sondern man macht es ja überall. Aber jetzt, wenn ich jetzt als Politik hergehen möchte und sage, Lehrer, mach alles. Jetzt in einem Bundesland wurden die Lehrerstunden nochmal um eine zusätzlich erhöht. Heißt, da muss jeder Lehrer eine Stunde mehr arbeiten. Ist ja auch nicht schlimm. Jetzt machen wir noch eines und jetzt machen noch eines, dass da ein Rattenschwanz hinten dran hängt mit Korrigieren, mit Vorbereiten, mit Elterngesprächen. Das wird dann meistens nicht gesehen. Ich glaube auch, dass man deutlich mehr Nachmittagsunterricht anbieten kann. Wie vorhin schon einmal gesagt, dieses Individualisierte, dieses Zusätzliche, also jetzt nicht was wegnehmen und hinmachen, sondern eben einmal zusätzlich. Und was mir auch ganz wichtig wäre, wenn wir Vereine, sei es Sportvereine, musische Vereine oder Theater, mit an den Nachmittag mit in die Schule reinnehmen würden, weil viele Kinder, auch ihr seid egal an welchen Schulen ich war, diese Musik überhaupt nicht mehr lernen oder diese Theatergefühle überhaupt nicht mehr haben. Wie trete ich vor einer Gruppe auf oder wie verhalte ich mich? Und ich glaube, das könnte man mit externen Personen, mit extern professionellen Personen und nicht uns Lehrkräfte, weil ich bin da kein Profi drinnen, könnte man das dann deutlich mehr fördern.
Ja, verstehe. In einem anderen Kapitel bei einer Schülerin namens Viola erleben sie, wie ein schlechter Notenschnitt zur politischen Grundsatzdebatte im Kleinformat wird. Die Familie schreibt mehrseitige Beschwerden, es wird über Gerechtigkeit, über angeblich illegale Prüfungen gestritten, im Elternchat kursieren alternative Fakten und sie sitzen nachts um 3 Uhr da und rekonstruieren jede einzelne Prüfungsaufgabe. Warum haben Sie sich auf diese symbolische Schlacht eingelassen?
Weil ich am Ende immer das Gute für das Kind möchte und in dem Fall war der Vater sehr überzeugt davon, dass ich die Tochter falsch behandeln würde, beziehungsweise dass ich hier falsch vorgehen würde, obwohl die Tochter genau wusste, dass ich es eigentlich gut meine und auch mein Bestmögliches für sie tue. Und der Vater hat sich dann so reingesteigert, dass dann eben auch wieder ein Schulleitungsgespräch zustande kam oder mehrere Schulleitungsgespräche zustande kamen und natürlich viele Diffamierungen dann in verschiedenen Elterngruppen dann war. Da wurden mir ein paar Nachrichten zugespielt und das natürlich einen dann schon beschäftigt, weil man möchte eigentlich was Gutes tun, man investiert mehr Zeit als notwendig ist und dann kriegt man so viele Knüppel zwischen die Beine geworfen, ohne dass man eigentlich was dafür kann. Und das lässt einen schon hinterfragen, mache ich das alles richtig, was ich tue? Natürlich mache ich auch Fehler. Was muss ich anders machen? Und wie Sie sagen, mich hat es dann mehrere Tage so beschäftigt, dass ich dann, das war Abschlussprüfungsklasse, und dass ich dann die Prüfungsaufgaben, die ich gemacht habe, die habe ich aus verschiedenen Abschlussprüfungen zusammengezogen und ein bisschen abgeändert, dass ich hergegangen bin und den Schülern dann aufgezeigt habe, aus welchen Abschlussprüfungen ich die Aufgaben gemacht habe, dass ich für mich wieder im Seelenwohl bin und den Schülern zeige, dass ich es eigentlich gut meine und deshalb niemanden irgendwas Böses möchte und habe das den Schülern dann präsentiert, woher ich die Aufgaben habe oder ähnliche Aufgaben. Und die Tochter war natürlich von Haus aus beruhigt. Die war natürlich sehr emotional aufgeladen, weil die Eltern da anders dachten, dass es ist. Hat sie auch versucht zu entschuldigen und ich habe ihr versucht auch zu erklären, dass ich da überhaupt gar keine Verbindung zu ihr und ihren Eltern ziehe, sondern sie nur nach ihrer Leistung beurteile, egal was ihre Eltern tun. Und ja, das sind so Dinge, die einen dann doch sehr, sehr auffühlen und wo man dann die eine oder andere Nacht nicht ruhig schlafen kann.
Ist das eigentliche Problem und dass sich die Politik kümmern sollte, also vielleicht nicht die 13-Jährigen auf TikTok, sondern Mitte 40-jährige Eltern in WhatsApp-Gruppenchats, die jede pädagogische Autorität untergraben? Ist natürlich ein bisschen schwieriger, da mit Gesetzen gegen vorzugehen.
Das stimmt. Nein, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass die Schule wieder als was Gutes angesehen wird, dass wir Lehrer helfen wollen, dass wir Lehrer da sind, um das Kind voranzubringen und eigentlich nicht, um gegen das Kind zu arbeiten und dass wir viel Zeit mit dem Kind verbringen, je nachdem welcher Klasse natürlich, und hier schon versuchen, bestmöglich dann für das Kind die Lösung so zu finden, dass es passt. Und wenn dann halt mal die Wahrheit in Anführungszeichen ist, dass es nicht gut ist, dann müssen wir das auch dementsprechend sagen, weil dafür sind wir da. Das fällt uns natürlich auch nicht leicht. Aber dass das dann akzeptiert wird, also generell die Bildung wieder höher gehalten wird, die Leistung wieder höher gehalten wird, aber auch die Autorität, was Sie gesagt haben, sei es jetzt bei uns Lehrern, aber auch Polizisten, da ist die Autorität ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten extrem gesunken, dass da eben wieder eine gesunde Autorität da ist.
Ein anderes Thema ist der gemischte Hintergrund in den Schulen. Sie schreiben, an Ihrer Schule hätten 50-70% der Kinder einen Migrationshintergrund. Sie beschreiben Elternabende, in denen Kinder dolmetschen, während die Eltern nach über 10 Jahren in Deutschland immer noch kein Deutsch sprechen. Können Sie eine Situation beschreiben, in der Ihnen klar wurde, hier reden nicht zwei unterschiedliche Sprachen, hier prallen zwei Welten aufeinander?
Ja, gibt's natürlich viele Beispiele. Angefangen davon, was Kolleginnen speziell erzählen, da bin ich jetzt nicht betroffen, dass Schüler speziell dann aus muslimischem Hintergrund ihnen sagen, dass sie ihnen nichts zu sagen haben, weil sie eine Frau sind. Das kann ich jetzt nur vom Hörensagen sagen. Aber auch, dass dann sich Schüler weigern, neben Schülerinnen zu setzen, weil das gehört sich nicht, beziehungsweise das macht man nicht. Aber dann natürlich auch das Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, dass man eigentlich ein Problem hat mit dem Schüler, beziehungsweise der Schüler ein Problem hat und man möchte das aus der Welt schaffen, um mit den Eltern zu sprechen. Und dann stellt sich heraus, die Eltern können gar kein Deutsch, heißt entweder muss der Schüler übersetzen, was dann natürlich bei einem problematischen Gespräch fraglich ist, was der Schüler dann übersetzt, oder dass dann irgendwelche Verwandten dann das Ganze noch mit übersetzen sollen. Heißt, hier sind viele verschiedene Faktoren, die das Ganze problematisieren. Anderes Beispiel noch, bei uns in Bayern gibt es ja die Möglichkeit, einen zusätzlichen Feiertag oder zusätzliche Feiertage für religiöse Feste zu nehmen. Auch hier habe ich eine Geschichte im Buch geschrieben, die für mich symptomatisch war, wollte ich eine Prüfung schreiben am Zuckerfest, und dann sagt eine Kollegin zu mir, sind die Schüler alle nicht da. Und ich dann so, wieso? Weil ich gar nicht so weit gedacht habe, war natürlich mein Fehler in dem Fall, dass ich da, ja, weil die Hälfte der Klasse nicht da ist, weil sie sich dann eben freinimmt, in Anführungszeichen, für das Zuckerfest. Alles wunderbar, zusätzliche Feiertage, nur trotzdem ist die Frage, wie gerecht ist es dann wieder anderen gegenüber, haben mich dann auch Schüler gefragt, um auf die Frage zu kommen, wie die Kulturen hier aufeinander prallen, dass das natürlich nicht unbedingt immer zu optimalen Verhältnissen in der Schule führt.
Sie beschreiben da eine Szene, wo eben sehr viel Rücksicht auf die muslimischen Schüler genommen wird und die Deutschen eigentlich so ein bisschen in die Röhre gucken. Also die haben diesen extra Feiertag nicht. Die Kinder geben sich auch keine Mühe mit denen. Also sie können eigentlich einen Sonderurlaub anmelden für dieses Zuckerfest, schreiben dann aber irgendwie selber ihre Entschuldigung. Wenn ich mich richtig erinnere, was macht das mit den deutschen Kindern?
Ja, die sind natürlich dann irritiert, beziehungsweise fragen mich dann oder sagen mir, dass sie das als unfair erachten. Ich kann ihnen dann nur sagen, ja, ich sehe es auch jetzt nicht als besonders fair an, dass du in der Schule sein musst und jemand anderes nicht. Aber ich glaube, dass man da keine adäquate Lösung bekommt, dass er sagt, welche Feiertage haben zusätzlich und welche nicht. Ich glaube, wenn wir hier in Deutschland sind, müssen sich alle auf gemeinsame Feiertage einigen, und diese gemeinsamen Feiertagen, ob das jetzt die christlichen, muslimischen, jüdischen, wie auch immer sind, ich glaube, da muss sich dann jeder dran halten, weil wenn jeder da irgendwo seine extra Wurst macht, haben wir insgesamt ein Riesenthema, weil natürlich keiner mehr sich wohlfühlt, beziehungsweise alles dann nicht mehr besonders fair ist.
Aber genau das machen ja die Schulen schon. Also die knicken ja quasi vor diesem Druck der Mehrheit in der Klasse bereits ein.
Ja, wie gesagt, es darf sich, auch der Jude darf sich einen zusätzlichen Feiertag nehmen. Klar, der jüdische Feiertag fällt sehr wahrscheinlich auf den christlichen Feiertag. Und darum sage ich, dass wir da einheitliche Feiertage machen sollen. Zumal dann, wenn mir dann die Sekretärin erzählt, dass sie dann daheim anruft, weil der Schüler hat es natürlich wieder vergessen, sich abzumelden von der Schule. Also er muss sich davor befreien lassen, wird dann auch genehmigt. Und dann ruft die Sekretärin bei der Mutter an und fragt, ja, was ist denn mit dem Schüler los? Und dann sagt die Mutter, ja, ich bin der Arbeit, ich weiß jetzt nicht, wo der Schüler ist, aber der sollte sich ja befreit haben. Heißt, da wird es gar nicht in der Art und Weise genutzt, wie es eigentlich vorgesehen ist, sondern die feiern das dann am Abend, ist auch fein. Aber die Grundessenz, warum das eigentlich passiert, dass man in einer Familie zusammen ist, vormittags, wird in dem Fall gar nicht genutzt, weil die Mutter sich halt nicht freinimmt oder dann nicht daheim ist. Und das sind dann so Punkte, wo ich sage, das fördert nicht unbedingt das Zusammenleben oder die Integration in einer Gesellschaft, wenn er so unterschiedlich gehandhabt wird.
Im Vorwort Ihres Buches schreibt Boris Palmer, der ehemalige Grünen-Politiker und Oberbürgermeister von Tübingen, Schule sei zum Spiegel der Gesellschaft geworden, zerrieben zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Sie selbst schreiben, Schule müsse wieder ein Ort werden, an dem Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung und Disziplin nicht verhandelbar sind. Was ist der eine Satz, der Ihre Hauptthese am besten einfängt?
Ich glaube, dass wir unseren Schülern wieder mehr zutrauen müssen, indem wir konsequent und diszipliniert ihnen sagen, was Sache ist, aber auch deutlich mehr von ihnen einfordern, damit sie vorbereitet sind auf das Leben, was später hoffentlich gut auf sie zukommt, und dass sie in der Konkurrenz mit der gesamten Welt gut existieren können.
Was würden Sie denjenigen Kritikern entgegnen, die sagen, das ist neoliberale Leistungsrhetorik, was sie da von sich geben? Das blendet ja jegliche soziale Ungleichheit und Diskriminierung, dass ein Kind vielleicht mitbringt oder erfahren hat, völlig aus.
Relativ einfach, glaube ich, dadurch, dass wir anfangen, den Schüler mehr in den Fokus zu rücken und durch die individuelle Förderung am Nachmittag zusätzlich eben mit an die Hand zu nehmen, glaube ich, dass wir da deutlich wegkommen von dem, dass ein ungleiches Verhältnis da ist. Aber ich glaube auch, dass jeder, egal welche Schulart der Schüler besucht, die Möglichkeit hat, später aus sich alles zu machen. Heißt, selbst derjenige, der an der Mittelschule aktuell ist, kann später noch der Uniprofessor werden oder der Oberarzt, wenn er das möchte. Und ich glaube, dieses Wollen, und da wären wir beim liberal-libertären Menschen in mir, das muss jeder selber haben und das kann nicht der Staat einem vorgeben, weil wenn der Staat einem das vorgibt, dann kommen wir dahin, wo wir gerade sind, dass die PISA-Ergebnisse so schlecht sind oder noch schlechter wie 2000, dass wir über ein Schuljahr hinten dran sind wie von vor 10 Jahren und dass das nicht die Lösung sein kann in einem Land, wo das Humankapital die größte Ressource ist, ist, glaube ich, allen klar und dass wir eben da wieder anfangen sollten, die Bildung hochzuhalten.
Haben Sie eine Szene aus Ihrem Schulalltag, einen Lichtblick, bei dem Sie sagen würden, das ist genau die Schule, die ich mir wünsche und das ist der Moment, warum ich hier arbeite und warum ich trotz des Ganzen weitermachen möchte?
So habe ich versucht, mein Buch abzuschließen. Ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht, so viele große Geschichten kamen da gar nicht raus, sondern ich habe eine Geschichte, die mich besonders berührt und bewegt hat und wo man dann sagt, genau deshalb ist es das. Und zwar war es, ich habe zu der Zeit das Buch von Hayek gelesen, Liberal, Libertär, weil wir es gerade eben hatten. Und da ging es um die Worte Freiheit und Gleichheit. Und diese beiden Worte hat er in seinem Buch eben verglichen mit dem Sozialismus beziehungsweise mit dem liberalen System. Und das hat mich so getriggert, weil das auch in Wirtschaft und Recht eben ein Thema war, dass ich dann angefangen habe, da eine Stunde zu kreieren. Und die Stunde, die kam sehr, sehr gut bei den Schülern an. Und dann hatte ich die Stunde gehalten und ein paar Tage später kamen dann Schüler aus einer anderen Klasse zu mir und haben gefragt, ob ich den gleichen Unterricht nicht bei ihnen auch nochmal halten kann. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, das ist mal richtig cool. Und dann wollte ich testen, ja, wie weit geht's denn? Meinst du, dass ich zu euch in den Unterricht komme, eine Vertretungsstunde und das dann mache? Nein, nein. Okay, meinst du, wir können das am Nachmittag mal machen? Und dann sagt die Schülerin zu mir, ja, am Nachmittag. Und dann haben wir das am Nachmittag gemacht, waren nur eine Handvoll Schüler da. Aber das sind dann so Momente, wo man sagt, cool, das, was ich tue und das, was ich mache, kommt an und da ist eine Idee dahinter und das macht Spaß. Das war so eine Geschichte, die mein Herz hat höher schlagen lassen. Aber auch einfach mal ein Danke am Ende des Jahres oder am Ende der Schullaufbahn. Das sind so Dinge, wo dann Schüler einem doch mal mehr wieder zurückgeben können, als man denkt. Einfach nur ein Wort und das ist, ja, kommt so selten, glaube ich, vor.
Also der liberale Ökonom Friedrich Hayek hat für Ihren Lichtblick in der Schule gesorgt. Das freut uns natürlich als liberale Zeitung und Podcaster. Herr Schreiber, vielen Dank für diesen Real Talk aus dem Lehreralltag.
Gerne. Ich danke, dass ich da sein durfte.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Euer Lob, Kritik, Anregungen und alles, was ihr uns sagen wollt, bitte an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, tschüss, tschüss.